Ja, danke Evelyn für die Überleitung. Passend dazu lesen wir in der Bergpredigt, wir sind ja immer noch in der Predigtreihe, über die Bergpredigt vom Richten. Und da sagt Jesus in Matthäus 7, ihr dürft gerne mit aufschlagen, wenn ihr Bibeln dabei habt, Matthäus 7 ab Vers 1 heißt es: Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst, wird auch euch zugemessen werden. Was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem Auge, bemerkst du nicht? Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen: Halt, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen, und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Gebt das Heilige nicht den Hunden und werft eure Perlen nicht vor die Säue, damit diese sie nicht mit ihren Füßen zertreten und jene sich nicht umwenden und euch zerreißen. Ja, Worte von Jesus, die, glaube ich, sehr bekannt sind, gerade dieses Bild mit dem Splitter und Balken, aber wenn man drüber nachdenkt, auch echt ja ernst sind und mich selber direkt überlegen lassen, ja, was heißt das für mich? Wir sollen nicht richten. Und Jesus warnt hier davor, vor diesem Richten. Ich möchte es kurz diesen Text auch in den Kontext von der ganzen Bergpredigt stellen. Ich würde sagen, insgesamt haben wir in vielen Predigten bisher auch gesehen und in dem, was Jesus gesagt hat davor und was auch noch kommt, dass eigentlich so eine Grundaussage von Jesus ist: Egal was du tust, egal in welchen Bereichen des Lebens, sei dir immer der Tatsache bewusst, dass Gott, dein Vater im Himmel ist, der sieht, was du tust, dass Gottes Augen über allem wachen. Und vielleicht auch eben, aber deine Augen auch nicht alles sehen. Aber Gott sieht alles und du hast einen Vater im Himmel, der alles sieht. Ja, also dass letztlich Jesus eigentlich in vielen Dingen gesagt hat: Hey, es geht nicht darum, was Menschen von dir halten oder von euch halten, sondern es geht darum, was der Vater von dem hält, was ihr tut. Ja, wir hatten das auch in der Frage vom Fasten, Beten, Almosen geben und so weiter. Gott ist der, der über allem thront und alles sieht, als unser Vater, dem wir von Herzen vertrauen können. Genau. Und ich denke, das sollen wir auch auf diese ganze Thematik mit dem Richten anwenden. Jesus sagt erstmal ganz allgemein und grundsätzlich: Richtet nicht. Ja, wir sollen nicht richten. Und was bedeutet das? Ich möchte erstmal sagen, was es, glaube ich, nicht bedeutet und auch gar nicht bedeuten kann, dass wir auch als Christen nicht richten sollen. Wir können das ja so verstehen, dass hier mit Richten so jegliche Art der Kritik und Beurteilung gemeint ist. Und also mir fällt auf, wenn ich in unsere Gesellschaft gucke, ja erstmal abseits auch von der Gemeinde, leben wir, glaube ich, eher in einer Gesellschaft heute, wo es auch eigentlich eher ein Tabu ist oder ein No-Go, anderen Leuten in ihr Leben zu reden. So was andere Leute tun. Ja, eigentlich kann und soll jeder das tun und lassen, was er will. Und gerade auch im moralischen Sinne habe ich gar kein Recht in der Gesellschaft, irgendjemand anderen in sein Leben reinzureden. Weil Moral was komplett Subjektives ist. Ich habe jetzt kürzlich in einem Buch gehört, also ein Buch, was ich mir anhöre, da denkt das jemand eigentlich konsequent zu diesem gottlosen Gedanken, dass der Mensch ja durch Evolution entstanden ist und eigentlich nicht mehr ist als so ein Produkt des Zufalls und der Biologie. Und er sagt ganz klar: Hey, die Biologie kennt keine Moral. Ja, in der Biologie gibt es nur Möglichkeiten. Und wenn wir, also, und er selber redet von sich und von der breiten Masse der Menschen, die er sieht. Und wenn er sagt: Hey, wenn wir nicht an den Gott glauben, dann gibt es sowas wie Moral gar nicht. Dann ist es total unlogisch. Und ich glaube, das sehen wir in unserer Welt und in der Zeit, die wir heute leben. Es ist eigentlich alles egal. Und was habe ich für ein Recht, dir zu sagen, wie du dein Leben gestalten sollst? Und Persönlichkeiten, die vielleicht eine gerade Linie haben und sagen, das ist richtig und alles andere ist für mich falsch, das sind unbequeme Persönlichkeiten. Ich glaube, geachtet sind heute eher Persönlichkeiten allgemein, die irgendwo immer so den goldenen Mittelweg finden und möglichst wenig anecken. So Frieden um jeden Preis, ja, und Hauptsache Kompromisse machen um des Friedens willen. Und ich weiß nicht, wie das bei uns in der Gemeinde so richtig ist. Also ist es bei uns ähnlich? Ist bei uns auch der Frieden das Allerwichtigste? Ich glaube, also ich bin mega dankbar, dass ich kann das so beobachten, dass wir allgemein in einer Zeit leben, wo wir Christen nicht mehr in der breiten Masse so sind, dass wir in allen Kleinigkeiten rechthaberisch sind und über jede Kleinigkeit streiten, ja, weil Einheit ist eines der großen oder wenn nicht das große Ziel von Gott für seine Gemeinde, dass wir eins sind, dass wir Frieden haben, dass wir auch in der Welt als Einheit gesehen werden. Aber genauso wie Einheit ist auch Reinheit ein Ziel Gottes für seine Gemeinde. Dass wir rein sind, dass wir Sünde loswerden in der Gemeinde und jeder von uns persönlich in seinem Leben. Und die beiden scheinen sich vielleicht manchmal oder schließen sich für uns aus, ja, und wir sind geneigt dazu, um der Einheit willen, dass es uns ganz egal ist, vielleicht auch wie die anderen leben und vielleicht auch mit Sünde umgehen, aber für Gott schließt sich das nicht aus. Er hat das Ziel für uns, dass wir eins sind, dass wir Einheit leben, aber auch, dass wir als Gemeinde, als seine Braut Reinheit leben und rein sind. Und ehrlich gesagt habe ich auch, wenn ich über dieses Thema nachdenke, sehr oft, glaube ich, in meinem Leben diesen Satz gehört, dass jeder sich am Ende nur selbst vor Gott rechtfertigen muss, auch als Ausrede für eigene Sünde. Und dass es auch unter uns Christen uns oft manchmal nichts anzugehen hat, wenn unser Bruder oder unsere Schwester in Sünde lebt. Ich glaube, wenn wir das so leben, dann wäre uns vielleicht Jesus selber unbequem manchmal, weil Jesus selber hat auch Sünde ganz klar angesprochen. Und ich glaube, für Jesus heißt dieses, dass wir nicht richten sollen, nicht, dass ein Christ niemals auch im Leben von anderen Dinge beurteilen kann. Aber ich möchte auch eine Unterscheidung treffen. Also kein Urteil würde heißen, dass wir nicht imstande sind oder gar nicht dürfen, eine Unterscheidung zu treffen, was ist gut, was ist böse, was ist Sünde, was ist rein, was ist wahr, was ist falsch. Aber wenn ich das so auslegen würde, dann würde ich bei ganz vielen anderen Worten von Jesus in der Bibel einfach die gar nicht mehr anwenden können. Zum Beispiel Jesus selber in der Bergpredigt, Kapitel 7, 15 warnt er ganz klar vor falschen Propheten, die sich auch noch wie Schafe kleiden, ja, also sich so verstecken, aber inwendig reißende Wölfe sind. Also wenn Jesus davor warnt, seine Gemeinde, seine Schafe warnt vor falschen Propheten, dann heißt es doch auch, dass wir irgendwie anhand von Prinzipien unterscheiden können müssen, was falsch und was wahr ist und wer falsche Propheten sein können. Direkt danach sagt Jesus, dass wir diese Menschen erkennen können an ihren Früchten. Auch in der Parallelstelle in Lukas kommt das direkt nach diesem Vers mit dem Richten. Also obwohl wir nicht richten sollen, sagt Jesus, doch können wir Menschen beurteilen daran, was sie für Früchte an den Tag legen, wie sie sich verhalten. Und das heißt, wir müssen auch Früchte von anderen Menschen irgendwie ja beurteilen können, ob es gute oder schlechte Früchte sind. Also muss es irgendwelche Leitlinien, Prinzipien geben, die uns als Christen ein Vermögen geben, das wir unterscheiden können. Und das ist notwendig irgendwo. Ja, Jesus selber sagt seiner Gemeinde, Matthäus 18, 15, dass wir einander, wenn wir Sünde sehen im Leben von einem Bruder und einer Schwester, einander ermahnen sollen, dass wir auf Sünde hinweisen. Wie sollten wir das tun, wenn wir uns irgendwo nicht doch auch ein Prinzip haben, wo wir sagen können, hey, das ist Sünde. Und auch wenn du es selber nicht siehst, dann habe ich vielleicht sogar eine Verantwortung, zu dir hinzugehen und dich auf deine Sünde hinzuweisen. Ja, ich denke, die meisten von euch kennen dieses Prinzip. Selber auf eine Person hingehen, sie zurechtweisen, und dann, wenn keine Einsicht da ist und man sich trotzdem sicher ist, dass das nicht von Gott ist, dass man andere dazu holt, dass man dass vor der Gemeinde diese Sünde angesprochen wird und es sogar zu dieser Gemeindezucht kommt, ja, wie wir es so nennen. Also wo Jesus sagt, wenn jemand mehrmals darauf hingewiesen ist und die ganze Gemeinde auch dahinter steht, dann kann das auch bedeuten, dass Leute behandelt werden sollen wie Ungläubige, wie Heiden und wie Zöllner. Und Paulus selber hat das angewendet. Paulus schreibt sowas an die Gemeinde in Korinth, dass sie die Götzendiener, dass sie sich von Götzendienern fernhalten sollen, die in der Gemeinde waren. Und ja, wie sollte das möglich sein, wenn wir nicht irgendwo auch beurteilen könnten? Sei es Sünde, sei es Lehre, also was ist wahr, was ist wirklich von Jesus? Auch da haben sich Christen mit Sicherheit in der Vergangenheit und auch heute über Sachen gestritten, die total unwichtig sind. Aber irgendwo gibt es auch den Punkt, wo dann zum Beispiel Paulus in Galater 1,8 schreibt, wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würden, das anders ist, als wir es euch gepredigt haben, sei er verflucht. Paulus verflucht Leute, die ein falsches Evangelium predigen. Und zu Titus schreibt er, einen ketzerischen Menschen meide, wenn er einmal und noch einmal ermahnt ist. Also auch hier sollen Menschen ermahnt werden, die ketzerisch sind, die Sachen über Gott lehren, die ganz klar falsch sind und eben keine Nebensächlichkeiten sind. Ja, da geht es um den Kern des Glaubens, das Evangelium geht es hier. Aber auch da muss es irgendwie einen Punkt geben, wo wir Christen sagen können, nee, das ist einfach falsch. Genau. Und ich frage mich und frage euch, würden wir so ein falsches Evangelium erkennen? Würdest du erkennen, was auf Grundlage der Bibel und vom Evangelium einfach wirklich ganz klar falsch ist und auch keine Nebensächlichkeit ist? Und das passt irgendwie alles dann nicht zu so einer vielleicht auch weit verbreiteten Meinung, dass wir sagen, solange jemand sich selber Christ nennt, ist er für mich Christ und was er jetzt da persönlich drunter versteht, ist mir eigentlich vielleicht auch ganz egal. Ja, was geht es mich an, wie der andere Christ lebt? Was geht es mich an, wie der andere Christ glaubt? So lesen wir das auch überhaupt nicht in der Bibel und von Jesus. Jesus selber kann sagen, Johannes 7,24, richtet nicht nach dem, was vor Augen ist, sondern richtet gerecht, ja, oder fällt ein gerechtes Urteil. Also auch Jesus selber, auch wenn er hier in Matthäus 7 in der Bergpredigt sagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, sagt an anderer Stelle, richtet nicht nach Äußerlichkeit, nach dem, was vor Augen ist, sondern fällt ein gerechtes Urteil. Also anscheinend mag es auch Fälle geben, wo wir beurteilen sollten. Also Jesus' Aussage kann nicht einfach so ausgelegt werden, dass wir gar nicht irgendwie zu Schlussfolgerungen kommen können. Jesus selber redet ja, ich habe es ja vorgelesen, sagt, er werft das Heilige nicht den Hunden vor und eure Perlen nicht vor die Säue, damit diese sie nicht mit ihren Füßen zertreten und jene sie nicht umwenden und euch zerreißen. Also Jesus redet hier davon, dass es irgendwie ja Heiliges gibt oder Perlen gibt. Generell wird das meist so ausgelegt, dass man sagt, das ist so das Evangelium, den Schatz, den wir von Gott bekommen haben und den wir allen Menschen weitergeben sollen. Aber anscheinend gibt es Menschen, wo wir zu einem Urteil kommen können, dass sie so gottlos sind oder unrein, wie die, für das, was früher die Hunde und die Schweine waren, die Säue waren. Also Hunde nicht im Sinne von irgendwie so einem netten Pudel, der zu Hause bei uns wohnt und den wir ganz lieb haben, gerne knuddeln, sondern eher Hunde im damaligen Sinne, die auf der Straße leben, die Aas fressen, die eigentlich mehr wilde Tiere sind, die sogar das menschliche Blut oft noch geleckt haben von den Leichen. Also ein Bild für Gottlosigkeit und Unreinheit. Und Jesus kommt ja irgendwie zum Schluss, hey, es gibt Menschen, da sollte das Heilige nicht einfach vor sie hinwerfen, wie vor Hunde und vor Säue. Wahrscheinlich gute geistliche Worte, vielleicht auch das, wo Jesus ja redet, wir sollen einander ermahnen, hier mit dem Splitter, aber was irgendwo dann doch, vielleicht gibt es Menschen, wo wir irgendwann zum Schluss kommen, da hat es keinen Wert mehr. In Sprüche 23,9 heißt es dazu, sprich keinem Toren gut zu, also keinem Dummkopf, denn er wird deine weisen Reden nur verachten. Und auch in Paulus' Leben sehe ich das, dass er das so irgendwo so angewendet hat. Ja, das ist ein schwieriges Prinzip, glaube ich, aber doch ist es irgendwo auch wahr. Wenn wir sehen in Apostelgeschichte 13 zum Beispiel, da sagen Paulus und Barnabas freimütig zu den Juden, denen sie davor von Jesus erzählt haben. Also sie haben ihnen ja eine Chance gegeben. Aber dann sagt er, euch musste das Wort Gottes zuerst verkündigt werden. Da ihr es aber von euch stoßt und euch selbst des ewigen Lebens nicht würdig achtet, siehe, so wenden wir uns nun zu den Heiden. Also, wo Paulus irgendwann zum Schluss kommt und sagt, hey, wir haben euch alles gesagt, was wir euch sagen konnten, aber irgendwo ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, dass wir uns um andere Menschen kümmern, weil ihr wollt es nicht hören. Auch in Apostelgeschichte 18,6, als sie aber widerstrebten und lästerten, schüttelte er die Kleider aus und sprach zu ihnen, euer Blut sei auf eurem Haupt. Ich bin rein davon, von nun an gehe ich zu den Heiden. Also auch hier, wo Paulus selber nochmal bei anderen Leuten zum Schluss kommt und sagt, hey, ich habe euch alles gesagt, was ich sagen konnte, und jetzt werde ich aber andere Menschen das Evangelium bringen. Ich finde es ein echt gar nicht so einfaches Prinzip, aber ich möchte einfach auch auf diesen Vers hinweisen, weil wir ihn gelesen haben und weil Jesus das so sagt. Ja, und vielleicht kommst du selber oder bist in deinem Leben auch schon zu Momenten gekommen, wo du gemerkt hast, hey, ich kann einen Menschen nicht einfach überzeugen und immer und immer und immer wieder auf ihn einreden, bis er irgendwann an Gott glaubt. Das können wir nicht machen. Und wir haben eine Freiheit, irgendwann auch zu sagen, hey, wir gehen weiter. Vielleicht sogar, weil diese Menschen, wie Jesus es selber nur sagt, das am Ende zertreten, zerreißen, über Gott vielleicht noch spotten, lästern. Also dann haben wir auch eine Freiheit, anderen Menschen die gute Botschaft zu bringen. Gut. Das ist eigentlich für mich mehr ein Einschub in diesem ganzen Thema Richten und Urteil fällen. Also in irgendeiner Art und Weise müssen wir auch ein Urteil fällen. Aber was bedeutet denn dann das von Jesus, dass er sagt, richtet nicht. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werden. Also ein Richten, ein Urteil gefällt, haben ja vor allen Dingen Richter immer. Es war die Aufgabe der Richter. Und da hat Evelyn auch schon ganz klar vorgelesen, ja, hey, richten ist und bleibt letztendlich immer die Aufgabe von Gott. Ein letztendliches Urteil kann nur Gott fällen, der in mein, in dein Herz schaut und in das Herz von jedem Menschen. Wir können einen Menschen nicht verdammen oder verurteilen, den Menschen an sich. Das ist etwas, was nur Gott kann. Und bei Lukas 6, 37, denke ich, liegt das auch nahe, dass Jesus sagt, richtet nicht, so werdet ihr nicht gerichtet, verurteilt nicht, so werdet ihr nicht verurteilt. Ich denke, hiermit ist so eine endgültige Verdammung von Menschen gemeint. Aber auch eine Haltung, die wir als Menschen manchmal haben, dass wir meinen, jeden Menschen irgendwie kritisieren zu müssen, so eine Kritiksucht, ja, oder Menschen endgültig zu beurteilen und zu verurteilen. Als Beispiel, was mit dem Jesus auch ständig konfrontiert war, sehen wir super einfach die Pharisäer, also das heißt super, so mega negativ Beispiel, die das immer wieder über Leute taten, mit denen sie in Kontakt waren und wo sie selber sich so als fromm und weise und so ach so tolle, kluge Menschen gehalten haben und andere Menschen waren bei ihnen direkt in der Schublade und waren irgendwie die allergrößten Sünder. Zum Beispiel das eine Gleichnis, wo Jesus redet von dem Pharisäer, der betet, ich danke dir Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute oder auch wie dieser Zöllner. Ja, und sieht dann so einen anderen Zöllner beten und verurteilt ihn zutiefst. Sieht ihn gar nicht, sieht ihn nur beten, sieht ihn nur äußerlich, aber steckt ihn gleich in die Schublade, das ist ein Ungläubiger, das ist einer, der von Gott verurteilt ist. Und diese Haltung prangert Jesus an, bei den Pharisäern damals, aber ich glaube auch bei uns heute. Ja, es gibt so eine Geisteshaltung, die leider auch uns Christen, glaube ich, überhaupt nicht fremd ist. Dass wir selbstgerecht sind, dass wir vielleicht so ein Gefühl der Überlegenheit anderen Leuten gegenüber verspüren, weil wir ja schon heiliger sind, weil wir ja schon besser sind. Und das geht dann, dieses Gefühl der Überlegenheit geht einher mit einer Tendenz der Verachtung und der Geringschätzung von anderen Leuten. Ja, oft ist es auch so ein überkritischer Geist. Ich weiß nicht, wenn ihr so in eurem Kopf reflektiert, ehrlich gesagt, traurigerweise fallen mir ein Haufen Leute ein und manchmal auch in meinem eigenen Leben, wo ich sehe, wo man so eine überkritische Haltung hat, wo man ja fast nur danach sucht, Kritik auszuüben. Ja, also ich glaube zutiefst, Kritik an sich ist was Gutes. Kritik ist gut, überaus gut, aber Kritik, gute Kritik hat auch nie eine zerstörerische Macht in sich, sondern sie ist eigentlich aufbauend und anerkennend. Also über gute Kritik freue ich mich und ich hoffe, darüber freust du dich auch, wenn du Menschen hast in deinem Leben, die dir Kritik geben können, die dir auf Sachen hinweisen können, aber dich dabei ermutigen, die dich erbauen und die nicht von oben herabkommen. Aber dieser kritische Geist, der hegt eigentlich fast schon eine Hoffnung, Kritik üben zu können. Der freut sich daran, wenn er vielleicht Fehler in anderer Leute Leben sieht, weil er dann darauf hinweisen kann oder weil er sich dann besser fühlen kann. Weil ich habe ja nicht diesen Fehler. Paulus sagt im Gegensatz dazu über diese Liebe, die uns immer motivieren sollen, sagt er, die Liebe hofft alles. Also wir sollen eine Motivation haben, wenn sie Schlechtes auch im Menschen sieht, dass wir uns nicht daran freuen und jetzt kritisieren können, sondern dass wir das Gute hoffen, das Gute wünschen, ja, und auch in jedem Menschen das Gute erhoffen. Aber dieser Kritikgeist hofft nicht das Gute, sondern hofft das Schlimmste. Und fixiert sich oft auch auf nebensächliche, auf zweitrangige Dinge, die man einfach super kritisieren kann. Paulus hatte auch im Römerbrief mit solchen Leuten zu kämpfen, wo er ja einfach Leute sieht, die sich zanken, die sich gegenseitig kritisieren, verurteilen, wenn es um Feiertage geht, an welchen Tagen sie feiern, an welchen Tagen sie Gottesdienst halten, wenn es darum geht, was sie essen, was sie nicht essen dürfen, und sie verdammen sich gegenseitig. Und Paulus sagt erstmal sowieso ganz generell, hey, ihr verliert das, worum es eigentlich geht, voll aus dem Auge. Und vielleicht tun wir es auch oft, ja, dass wir uns an Kleinigkeiten aufhalten. Und Paulus sagt, das Reich Gottes ist nicht Essen, Trinken, und du kannst einfügen, Sachen, die dir vielleicht manchmal so wichtig sind, Kleidung, Äußerliches, steht man beim Singen auf oder nicht, spielt man das Instrument oder nicht. Es gibt so viele Nebensächlichkeiten der Form, über die Christen sich immer wieder gerne streiten. Und Paulus sagt, es geht um Gerechtigkeit, es geht um Friede, es geht um Freude, was uns wirklich wichtig sein soll. Und in diesem Kontext sagt Paulus auch in Römer 14, Vers 12 ganz klar, jeder wird am Ende selber Rechenschaft ablegen müssen für sein Gewissen und auch für Dinge, die er getan hat. Aber auch in dem Sinne, hey, du bist nicht verantwortlich am Ende in letzter Linie für deinen Nächsten, ja, sondern er selber ist für das verantwortlich, was er tut. Gerade bei so Nebensächlichkeiten, die dir vielleicht so wichtig sind. Du darfst dich gerne selber mal prüfen. Wie ist das, wenn du Schlechtes siehst im Leben von anderen? Freut es dich vielleicht manchmal sogar, weißt du gerne darauf hin, dann ist es nicht Gottes Geist, sondern es ist so ein kritiksüchtiger Geist, der nicht von Gott kommt. Oder weißt du gerne auch auf Dinge hin, wirklich mit einer Liebe, mit einer Hoffnung auf Besserung, und siehst du Menschen, die auch Schlechtes tun, mit einer Hoffnung, oder schiebst du Menschen in Schubladen und denkst dir, dem ist sowieso nicht mehr zu helfen. Der war schon immer so und der wird auch immer so sein. Und vielleicht sogar Menschen, die wir ja gar nicht kennen. Ja, wie oft höre ich das ehrlich gesagt auch von Christen, dass man über ganze Gruppen von Menschen redet, weil sie irgendeine bestimmte Sünde tun oder so. Ja, seien es oft die Ehebrecher und Homosexuellen und die Ungläubigen und die Muslime. Und dann stecken wir alle Menschen manchmal in eine Schublade und sagen, denen ist sowieso nicht mehr zu helfen. Das sind wie unsere Feinde. Und wir vergessen, glaube ich, ganz schnell, dass wir selber doch eigentlich anerkannt haben, dass wir selber mal Sünder waren und eigentlich auch immer noch sündigen und dass wir mal Feinde Gottes waren. Und das Einzige, was uns gerettet hat aus dieser misslichen Lage, wo es keine Hoffnung gab, war Gottes Gnade. Und andere Menschen halten wir auf einmal manchmal diese Gnade vor, ja, und tun so, als ob da Gottes Gnade vielleicht auch zu klein wäre, als ob es Menschen gibt, da fehlt uns dann jede Hoffnung auf einmal. Also, lasst uns Achtung davor haben, dass wir uns einmal vielleicht in Dinge einmischen und Dinge kritisieren, die uns gar nichts angehen und die vielleicht auch einfach total unwichtig sind, ja, die auch Gott nicht wichtig sind, die vielleicht nur mir und dir wichtig sind. Lasst uns schauen, dass wir nicht Menschen von außen beurteilen und nach Vorurteilen gehen und nicht nach Prinzipien, die uns wirklich von Gott an die Hand gegeben sind, um vielleicht auch Sünde oder Richtiges, Falsches zu beurteilen. Und lasst uns vor allen Dingen auch schauen, dass wir Menschen nicht an sich verurteilen, dass wir Menschen in Schubladen schieben und sagen, dieser Mensch ist verloren, oder vielleicht auch, der war schon immer so eine schwierige Persönlichkeit, dem ist nicht mehr zu helfen. Und ich glaube, wir können da schon einen gewaltigen Unterschied erkennen, ob wir Menschen sehen, sie lieben und doch manchmal ihr Verhalten kritisieren können, ja, oder ob wir Handlungen von Menschen als falsch sehen können und sie liebevoll darauf hinweisen können, einfach um sie zu gewinnen, wie Jesus auch sagt, was wir tun sollen, oder ob wir Menschen an sich verurteilen und verdammen und schlecht finden und keine Hoffnung mehr haben und sie uns auch egal sind und dann vor allen Dingen oft auch nicht direkt Menschen kritisieren, wie wenn überhaupt wir es tun sollen, sondern mit allen anderen irgendwie über diese Menschen reden, was sowieso generell ein totales No-Go ist. Ja. Und dann nennt Jesus, wie er es auch in typischer Weise macht in der Bergpredigt, gute Gründe noch, warum wir nicht richten sollen in dieser Art und Weise, warum wir Menschen nicht verurteilen sollen. Ich lese es das nochmal. Einmal sagt er, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werden. Dann sagt er, denn mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst, wird euch auch zugemessen werden. Und dann kommt dieses wunderschöne Bild. Was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht? Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Also, Jesus nennt uns Gründe, warum wir nicht richten sollen. Vor allen Dingen nicht in dieser verurteilenden Art, die nur Gott letztendlich kann und was Gott obliegt. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Also einmal steckt hier vielleicht einfach auch diese menschliche Weisheit drin, was wir alle, glaube ich, auch erleben. Menschen, die viel kritisieren, werden am Ende nur selber, machen sich nur selber lächerlich, werden vielleicht selber auch viel kritisiert, werden verspottet. Und wenn du andere Menschen kritisierst, wird das am Ende auch rein menschlich, glaube ich, schon immer auf dich zurückfallen, dass du es bei anderen Menschen nicht leicht hast. Wenn du an andere Menschen so eine Messlatte anlegst, dann werden die auch das an dich anlegen, zu Recht. Aber ich denke, Jesus spricht hier schon nicht nur von diesem menschlichen Richten und untereinander, sondern auch, dass wir einmal vor Gottes Gericht erscheinen werden. Von welchem Gericht wird hier gesprochen? Einmal steckt hier vielleicht auch das drin, was allen Menschen gesagt wird in Römer 2,1, worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst, weil du eben dasselbe tust, was du richtest. Also Paulus redet hier generell von der ganzen Menschheit und sagt, hey, wir Menschen, wir haben ein Gespür für Gut und Böse und oft sind wir aber dabei, dass wir andere richten und verurteilen. Und wenn wir dann mal vor Gott stehen, Gott muss gar nicht in dem Sinne dann sein eigenes Gesetz vorholen, wo wir vielleicht sagen, das kannten wir nicht, sondern wir richten uns ja schon selbst, weil wir uns an unser eigenes Recht, an unser eigenes Gesetz nicht halten. Aber Jesus, das hatten wir auch schon öfter betont, redet in der Bergpredigt ja irgendwo auch in erster Linie an seine Jünger, an seine Nachfolger. Und mir stellt sich da schon die Frage, ja, inwieweit stehe ich denn mal vor dem Gericht Gottes? Also, wir glauben, Jesus ist einmal wiedergekommen, aber Jesus wird nochmal wiederkommen und Jesus wird letztendlich die ganze Welt richten. Und dann gibt es ein grundlegendes Gericht, wo Jesus trennen wird. Ja? Ihr kennt vielleicht diese Gerichtsszene, Böcke von Schafen, von Lämmern. Und Jesus wird die zu sich holen, die zu ihm gehören, seine Kinder. Und Jesus wird genauso die Sünde und seine Sünder und seine Feinde verdammen und richten. Und über dieses Gericht heißt es aber, in Johannes 3,18 sagt Jesus selber, wer an ihn glaubt, oder Johannes der Täufer sagt das über Jesus, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Also Jesus sagte ganz klar, wer an mich glaubt, wird nicht gerichtet. Wer an Jesus glaubt, wird nicht gerichtet. Und Johannes 5,24 heißt es wieder von ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Jesus sagt, wenn du an ihn glaubst, dann bist du schon vom Tod zum Leben hindurchgedrungen und es gibt kein Gericht mehr für dich. Du kommst nicht mehr ins Gericht. Und daraus folgert dann auch Johannes in seinem Brief, dass er sagt, Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Also Johannes sagt, wenn du an Jesus glaubst, dann kannst du auf diesen Tag des Gerichts, an dem Jesus wiederkommt, mit einer Freimütigkeit schauen. Und er geht weiter und sagt, Furcht oder Angst ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Also, was Johannes auch sagt, ist, je mehr du diese Liebe Gottes erkennst und du glaubst doch, dass Gott dich liebt und in Jesus dir vergeben hat, dann brauchst du keine Angst, keine Furcht vor dem Gericht haben. Weil Furcht hat immer mit Strafe zu tun. Aber wenn wir glauben, dass Jesus unsere Strafe getragen hat, dann gibt es keine Strafe mehr für dich und mich und für deine Sünde. Also das sagt Johannes und das sagt Jesus auch ganz klar. Für uns Christen gibt es dieses Gericht nicht. Wir brauchen keine Angst mehr haben, doch noch irgendwie, weil wir dann doch als Christen zu viel gesündigt haben, in die Hölle geworfen zu werden. Ja, das ist dieses große Thema der Heilsgewissheit, wo Gott, glaube ich, auch möchte, dass wir eine Freimütigkeit haben und dass du durch dein Leben, wenn du an Jesus glaubst, nicht mehr mit einer Angst gehst vor Jesus. Diese Angst ist nicht in der Liebe. In der Liebe ist keine Angst mehr vor Strafe. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass auch an uns Christen appelliert wird irgendwo, hey, du musst dich mal vor Gott verantworten. Und das ist also für mich selber auch gar nicht so leicht zusammenzubringen. Ja, aber da geht es dann nicht mehr darum, dass wir irgendwie Angst haben müssen vor Gottes Zorn, vor Verdammnis, vor Hölle, vor ewiger Strafe. Aber doch heißt es in Römer 14, Vers 10 zum Beispiel, wir werden alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Und da schreibt Paulus ganz klar an Christen, wir alle werden vor Jesu Richterstuhl erscheinen. Oder vielleicht kennt ihr dieses Bild von 1. Korinther 3, wo dieses Bild von Flammen gezeichnet werden, die verbrennen, die Holz verbrennen, die Stroh verbrennen. Und wo es dann heißt, in erster Linie über Leute, die evangelisiert haben, die Gemeinden gegründet haben, da heißt es, der Mensch selbst wird durch das Feuer hindurch gerettet werden. Also irgendwo ist da so eine Prüfung, wo Paulus schon ganz klar sagt, hey, der Mensch wird gerettet werden, ja, er hat ewiges Leben, aber da wird er irgendwie, er und sein Werk wird geprüft. Und in 2. Korinther 5, Verse 10 und 11 schreibt Paulus dann, denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. In dem Bewusstsein, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir daher, die Menschen zu überzeugen. Also Paulus redet hier selber auch von sich und von seinen Mitstreitern, dass er auch sagt, hey, in diesem Bewusstsein, dass Gott zu fürchten ist und wir uns einmal vor Gott verantworten müssen, gehen wir auch hin und versuchen Menschen zu überzeugen von Jesus, dass sich jeder mal vor Gott rechtfertigen muss oder verantworten muss. Und man könnte viele auch Gleichnisse von Jesus aufzählen, von den Talenten, die einfach nahelegen, auch als Christen, werden wir mal vor Jesus stehen und auch wenn wir das ewige Leben sicher haben, wird es etwas geben, wo wir uns verantworten müssen, wo Gott von uns Rechenschaft fordern wird, darüber, wie wir auch als Christen gelebt haben. Also, wenn du Christ bist, brauchst du keine Angst mehr zu haben, keine Angst mehr vor Strafe, keine Angst mehr vor Verdammnis. Jesus sagt ganz klar, der Himmel ist dir sicher, du bist zum ewigen Leben durchgedrungen. Aber wir haben eine Verantwortung für das, was wir tun. Und irgendwo beeinflussen unsere Taten auch unsere Ewigkeit. Jesus redet öfter von dem Lohn, den unsere Nachfolge haben wird. Und dieser Einfluss wird nicht mehr sein, Himmel oder Hölle, aber irgendwie wird es das beeinflussen, was in der Herrlichkeit, in der Ewigkeit mit dir und mir geschieht. Die Einzelheiten erfahren wir nicht. Vielleicht wäre es auch zu groß oder hätte einfach keinen Sinn. Aber in irgendeiner Art und Weise werden wir auch vor Gottes Richterstuhl erscheinen, vor Jesus. Und Jesus nennt eben diesen Grund, dass wir, wenn wir richten, dasselbe Gericht, mit demselben Maß gerichtet werden, auch als Grund, warum wir nicht richten sollen. Es gibt eine Stelle in der Bibel, die mich da vor allen Dingen auch oder uns Pastoren anspricht. Da schreibt zum Beispiel Jakobus in Jakobus 3,1: Nicht jeder von euch soll ein Lehrer werden und wisst, dass wir ein desto strengeres Urteil empfangen werden. Ja, also wo Jakobus so ein bisschen auch sagt, hey, es ist gut, wenn wir Lehrer werden, aber seid euch bewusst, es gibt ein strengeres Urteil. Und ich glaube, das trifft auf uns alle zu, wo wir uns anmaßen, auch als Christen in der Autorität zu sprechen. Wenn du andere Menschen auf Sünde hinweist und sie kritisierst, dann wird Gott auch von dir selber Rechenschaft fordern, dass du das, was du selber gepredigt hast, auch gelebt hast. Das glaube ich schon. Und in dem Bewusstsein möchte ich auch hier zum Beispiel immer wieder stehen, dass ich mich selber prüfe. Lebe ich das, was ich anderen predige? Und das wird nur fair und gerecht sein. Und dann ist diese letzte Begründung auch von Jesus dieses Bild von dem Balken und dem Splitter, was wahrscheinlich alle schon mal gehört haben. Und erstmal finde ich es irgendwie, also ich glaube, Jesus hatte einen gewissen Sarkasmus und auch eine Ironie. Ja, dieses Bild ist ja voller Ironie, dass jemand, der einen riesigen Balken in seinem Auge hat, versucht, jemand anderem so einen kleinen Splitter aus dem Auge zu ziehen. Aber Jesus sagt, genau solche Heuchler sind wir manchmal. Sind wir, wenn wir versuchen, andere zu kritisieren und selber nicht sehen, was wir eigentlich für eine Sünde mit uns mitschleppen. Und der Grund, warum wir das nicht tun sollen auch, ist, weil wir gar nicht in der Lage sind. Ja, wie könnten wir mit so einem Balken im Auge jemand anderem helfen? An anderer Stelle sagt Jesus, wie kann ein Blinder einen Blinden leiten? Das geht nicht. Ja, was ist das für ein abstruses Bild, wenn ein Blinder einen Blinden irgendwo hinführen möchte? Es geht nicht und es ist total dumm, wenn wir Menschen das versuchen. Und wie viel, ja, wer würde zu einem Augenarzt gehen, der blind ist? Ich glaube, keiner von uns. Ja, keiner von uns würde sich operieren lassen am Auge, wo wir so empfindlich sind, wenn wir wüssten, der Augenarzt ist selber irgendwie blind. Also ich würde es selber nicht tun. Aber manchmal maßen wir uns das selber an. Maßen wir uns das an, dass wir vielleicht kritisieren nur aus so einem Geist der Kritiksucht und deswegen gar nicht in der richtigen Motivation und Ausgangslage überhaupt anderen Leuten helfen können. Ja, mit einer komplett falschen Haltung, wo Jesus auch sagt, hey, demütige dich erstmal selbst, erkenne deine eigene Schuld. Und wenn du das getan hast, dann kannst du deinem anderen Bruder helfen. Und in gleicher Weise denke ich auch, hey, wenn ich selber eine Sünde in meinem Leben habe und manchmal erkennen wir ja auch unsere Sünde genauso bei dem anderen, aber dann bin ich aufgefordert, erstmal die Sünde aus meinem eigenen Leben loszuwerden. Ja, wenigstens in diesem Bereich, wo ich vielleicht anderen dann helfen möchte. Wie kann ich anderen helfen, wenn ich selber noch blind bin? Und ich finde das schön, da gerade dieses Bild von dem Auge und dem Splitter. So, das Auge ist vielleicht so für uns mit das Empfindlichste, was wir haben an unserem Körper. Weißt du, wo ich mal Kontaktlinsen bekommen habe, wie man das üben musste, sich selber überhaupt zu berühren am Auge. Und wie viel mehr brauchen wir Feingespür, wenn wir jemand anderem am Auge irgendwie helfen oder operieren? Und ich glaube, das ist ein wunderbares Bild dafür, wie viel Feingespür wir brauchen, wenn wir anderen helfen wollen mit ihrer Seele, die auch so empfindsam und verletzlich ist. Ja, und dass wir nicht, wenn wir jetzt Sünde im Leben von einem anderen gehen, einfach mit der Axt reinkommen können und sagen, hey, du hast deinen Balken, ich hau dir den ab. So ohne Sinn und Verstand und ohne Mitgefühl, ohne Barmherzigkeit, ohne Liebe. Gerade wenn wir anderen da helfen wollen mit Seele, mit Fehlern, die vielleicht tief sitzen und die oft nicht schwer sind, überhaupt sich einzugestehen, dann brauchen wir so eine liebevolle Haltung, dann brauchen wir Demut, dann brauchen wir Demut über unsere eigene Sünde und dass wir selber nur Vergebung bekommen haben in Gottes Gnade, unverdient. Genau. Ich denke, da ist Jesus immer unser bestes Vorbild. Über Jesus heißt es, er kam in Wahrheit und Liebe. Er liebte vollkommen, aber er sprach auch immer Wahrheit an und spricht auch in mein Leben und dein Leben Wahrheit und duldet Sünde nicht einfach. Ja, Jesus möchte auf jeden Fall, dass wir Sünde abgeben und loswerden. Und diesen Auftrag haben auch wir. Ich möchte zum Letzten noch Galater 6, Vers 1 euch einfach mitgeben und euch lesen. Da heißt es, Geschwister, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung Sünde übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Also hier ist eigentlich alles nochmal schön zusammengefasst. Hey, wenn wir Fehler sehen im anderen Leben von anderen, dann sollen wir das tun. dann sollen wir geistlich sein, dann sollen wir in Sanftmut kommen und zurechtweisen, aber gib dabei Acht auf dich selbst, dass du dabei selber nicht versucht wirst und vielleicht richtest, wo du gar nicht richten sollst. Amen.